Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute bei Echtgeld TV ein ganz besonderer, ein Ausflug nicht in eine bestimmte Region, sondern in andere Zeiten. Ein neues Format, Let's Talk China mit Frank Sieren ist ja schon gestartet. Das zweite Let's Talk Format kommt jetzt hinzu, nämlich Let's Talk Future. Und dazu habe ich jemanden eingeladen, der hier bei Echtgeld TV schon immer mal so passiv zu Gast war, über Wiedergaben von Erzählungen von mir, von Eindrücken, die ich von ihm gewonnen habe. Und von daher machen wir das jetzt eigentlich regelmäßig. Und mit dieser kurzen Vorrede, herzlich willkommen, Lars Thomsen.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich drauf.
Ja, ich mich auch. Also zu deiner Einleitung muss man ja bei mir zumindest sagen, Steve Jobs stammt ja bei der Einführung des iPhones, der Ausspruch, every once in a while a revolutionary product comes along. Und bei mir war es so, als wir uns 2012 kennengelernt haben, musste ich daran denken, als du deine erste Tesla-Vorlesung da quasi in Omaha hinter dich und hinter uns gebracht hast, every once in a while a revolutionary mind comes along. Und das Thema Zukunftsforschung ist ja etwas, was du seit für mich über 10 Jahren, aber eben schon deutlich länger repräsentierst, weil ich es durch dich auch ein bisschen tiefer kennengelernt habe und bei diversen Abendessen. Aber jetzt gibt's mit Sicherheit ganz viele Zuschauer, die den Namen vielleicht schon mal gehört haben, die dich vielleicht auch schon mal irgendwo anders gesehen haben. Es gibt eine ganze Menge Videos von und mit dir auf YouTube. Aber für die Thomsen Neulinge, Klassiker, 7+3 Fragen zum Auftakt. Wer bist du, was machst du und warum macht dir das, was du tust, so viel Spaß?
Tja, also wer bin ich? Lars Thomsen, Baujahr 68, geboren in Hamburg, aufgewachsen in einer Familie, die immer das Thema Zukunft schon als normales Thema gesehen hat. Wir haben also schon damals als Kinder träumen dürfen von den Dingen, die wir uns vorstellen, die dann da sind, wenn wir groß sind. Und das Interessante ist, wir haben das immer auf zwei Weisen betrachtet, nämlich einmal, meine Mutter war Kindergärtnerin und hatte Angst, dass wir unsere Kreativität, unsere Neugier, unseren Mut für die Zukunft früh genug verlieren und sagte immer, denk mal groß. Und mein Vater war Ingenieur und hat immer gesagt, jetzt beweist mir mal, dass eure Idee auch funktioniert. Und Grundstein gelegt worden. Ich habe dann BWL studiert und habe im BWL-Studium schon angefangen, mich selbstständig zu machen als Zukunftsforscher, weil ich merkte, dass meine Kommilitonen und auch die BWL eigentlich viel zu wenig wissen über die Opportunitäten, also die Chancen der Zukunft haben. Ja, und habe viele Firmen gegründet, bin auch beteiligt an vielen Firmen. Meine Hauptfirma ist Future Matters. Da bin ich Gründer und Chief Futurist in der Nähe von Zürich. Wir beraten verschiedene Industrien und regierungsnahe Stellen bei der Prognose der nächsten 5 Jahre, was da an Umbrüchen kommt. Ja, und was ist das Tolle, was wir machen? Wir dürfen, also wenn ich von wir spreche, wir sind eine kleine Truppe von 11 Leuten, wir dürfen unsere Neugier ausleben. Das heißt, wir verbringen ungefähr die Hälfte unserer Zeit damit, uns Dinge anzuschauen, Menschen anzuschauen, die die Zukunft prägen. Lass uns erklären, was steckt dahinter, wo wollen die hin, verstehen oder versuchen zu verstehen, wo wir derzeit stehen und wo das Ganze hingehen kann, wie die Dynamik ist. Und das ist auch das, was mich so enorm inspiriert. Also ich darf jeden Tag mit ganz, ganz vielen inspirierenden Menschen sprechen, Meinungen austauschen, ja, und auch mit den Leuten eben sprechen, die wahrscheinlich einen großen Teil unserer Zukunft prägen werden.
Mhm. Wenn wir jetzt an das Thema, was bei Echtgeld TV eine große Rolle spielt, an Börse denken, ist ja auch etwas, was dich relativ früh berührt haben muss. Bei deinem ersten Vortrag, damals 2012, hast du auf die Short-Selling-Situation bei Tesla hingewiesen, was bei mir ja dazu geführt hat, dass ich da eine Position eingegangen bin, die sich auch in der Kürze der Zeit danach sehr gut entwickelt hat und wie wir aus der 2012er Perspektive heute auch wissen, auch danach sehr, sehr gut entwickelt hat. Aber wie kam es, dass das Thema Börse in deinem Leben eine Rolle zu spielen begann?
Das begann ganz früh. Mein Patenonkel hat mir zur Konfirmation eine Lufthansa-Aktie geschenkt, noch eingerahmt auf Papier, tatsächlich mit einem beihängenden Couponheft, das man dann bei der Sparkasse ab und zu dann einlösen konnte. Weil ich wollte damals Pilot werden bei der Lufthansa und da dachte er, das wäre irgendwie ein gutes Geschenk. Und dann bin ich immer von der Schule nach Hause auf meinem Fahrrad an der Hamburger Sparkasse vorbeigefahren, weil da waren die Börsenkurse dann nach Schulschluss vielleicht auch schon vom Mittag ausgehängt und konnte das ein bisschen beobachten. Das war also meine allererste Aktienerfahrung und dann habe ich irgendwann so vor 20 Jahren mir Aktien angefangen zu kaufen, aus zwei Gründen. Einmal, ich wollte eigentlich eben dabei sein bei einigen Entwicklungen. Manchmal war ich ein bisschen zu früh, aber wenn man eine Aktie hat, dann interessiert man sich automatisch für ein Unternehmen und für mich ist das letztendlich auch eine Informationsquelle direkt zu haben. Also, dass man sich selber ein bisschen kümmern muss, weil man ist ja auch beteiligt an einem solchen Unternehmen.
Ja. Ich bin sehr froh, dass wir auf die Lufthansa-Aktie nicht weiter eingehen müssen, weil du sie ja geschenkt bekommen hast. Aber bei Lufthansa komme ich ja eigentlich auf verschiedenen Ebenen immer sofort auf Temperatur. Das will ich jetzt aber noch gar nicht. Wir haben nachher noch genug Zeit, um ernsthafter auf Temperatur zu kommen. Aber die erste Aktie, die du jemals gekauft hast, was war das?
Ui, das war, ich glaube, also ich erinnere mich nicht mehr hundertprozentig, aber es müsste Ballard Systems gewesen sein, weil ich war schon in den 90er Jahren von der Energiewende angetan und war damals so noch voll auf dem Wasserstofftrip und habe dann Anfang 2000 gesagt, okay, welche Firmen könnten in dem Wasserstoffbereich mit Elektrolysegeräten und so weiter groß punkten? Hab mir dann Ballard Systems, das müsste so irgendwie erste Hälfte 2020er gewesen sein, zugelegt und habe dann feststellen müssen, und das war eine der Lehren eigentlich, dass so eine Aktie, die man langfristig kauft für eine große Strategie, dann manchmal auch 5 Jahre warten muss, bis es dann wirklich gut ist, während ich dann eben oftmals so ein bisschen ungeduldig war.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass Ballard Systems das gleiche ist wie Ballard Power und es da um dieses Thema der Brennstoffzelle auch ging und so weiter. Und bei der Aktie hat man ja dann des Öfteren einfach gesehen, dass die so bestimmte Zyklen in der Tat hatte, wo sie sich dann einfach mal verzehnfacht hat und dann auch gezeigt hat, was ich verzehnfachen kann, kann übrigens auch wieder 90% fallen und wieder auf den Ursprungsbestand zurückzukommen. Ich glaube, das war bei der Aktie 2 oder 3 Mal in den letzten 20 Jahren der Fall. Von daher hat es wahrscheinlich eine Weile gedauert, bis es sich dann nach oben entwickelt hat. Und bist du dann rausgegangen oder hast du die dann einfach gehalten und hast auch die Reise nach Süden wieder mitgemacht?
Also es gab eben das gesamte Wechselbad der Gefühle mit der Aktie. Ich glaube, das war auch ein ganz guter Anfangsschock. Ich habe da ja nicht mein ganzes Vermögen reingetan, sondern das war so meine ersten Gehversuche mit Spielgeld. Und ich glaube, das war ganz gut zu sehen, dass gerade wenn man in disruptive Opportunitäten investiert, also in Dinge, die die Transformation langfristig prägen, dass man da auch mit solchen Extremen auskommen muss. Für mich war das aber wirklich eigentlich eine schöne Sache, weil das macht es ja auch viel spannender, als eine Aktie zu haben, die im Jahr dann 3% Volatilität hat oder sowas.
Ja. Die letzte Aktie, die du gekauft oder auch verkauft hast, weißt du vermutlich noch besser. Der Grund würde mich auch interessieren, es sei denn, das, was dir jetzt einfällt, ist eine der 3 Aktien, die wir gleich noch ein bisschen tiefer besprechen werden.
Nee, die letzte, die ich verkauft habe, war vor 3-4 Tagen, habe ich ein paar Tesla-Aktien verkauft, weil nach dieser Rallye, die wir die letzten Wochen gesehen haben, nach der Trump-Wahl, das war jetzt ein Punkt, wo ich sagte, so irgendwann muss man dann auch mal was mitnehmen. Ich weiß nicht, also vor Trump war sie bei $200, dann war sie jetzt bei 400 und jetzt habe ich einfach mal gesagt, so ein bisschen Cash-Position aufbauen. Mal gucken, was kommt.
Und es soll ja auch Aktien geben, die ein bisschen günstiger bewertet sind als die Tesla-Aktie. Vielleicht kommen wir da heute noch drauf. Aber die letzte Frage im 7+3 Auftaktreigen ist immer, gibt es eine Investmentweisheit, die dir besonders eingängig war, die dir besonders am Herzen liegt? Wie lautet sie und warum liegt sie dir am Herzen?
Ja, also ich glaube, die am meisten auf mich wirkende war von Warren Buffett tatsächlich, wie wahrscheinlich viele der Hörerinnen und Hörer von ihm was gelernt haben. Aber das ist, dass man gar keine Aktie kauft, sondern tatsächlich Teilhaber wird oder eine Beteiligung eingeht an einer Unternehmung. Und ich glaube, das war für mich auch eine der wichtigsten Erkenntnisse, weil es gibt so viele Leute, die davon reden, sie haben eine Aktie gekauft und glauben daran. Und ich sage, nee, du hast nicht eine Aktie gekauft. Du erzähl mir was zu der Firma. Was machen die? Wer führt die? Was sind die Produkte? Was ist deren Markt? Was haben die an Innovation? Warum magst du die? Und wenn die Leute mir dann dazu nichts sagen konnten, das waren eigentlich die, wo ich sagte, oh, wie schade. Weil ich finde nach wie vor, in der Tiefe aller Dinge bin ich jemand, der gerne investiert oder Teil hat, eine Teilhabe hat an Leuten, die etwas Spannendes machen. Und darum sehe ich das tatsächlich so, dass ich jetzt auch Teilhaber von allen Unternehmen bin, wo ich irgendwie eine, zwei oder viele Aktien halte.
Ich finde auch immer, dass diese Herangehensweise es einem total erleichtert, auf Wertveränderungen mit einem höheren Maß an Gelassenheit zu reagieren, weil man sich ja in der Tat dazu entschieden hat, sich an dem Unternehmen zu beteiligen und damit dann eben auch sagt nach dem Motto, da muss man auch mal ein paar Höhen, möglicherweise auch mal Tiefen aushalten.
Also jede Unternehmerin, jeder Unternehmer weiß das. Also das ist ja nicht immer ein gerader Weg und das ist nicht immer nur bergauf oder bergab. Und ich glaube, dann wird das auch ein bisschen klarer, was man da eigentlich tut.
Wenn wir jetzt in die Themen mal reingehen, Let's Talk Future, da würde ich eigentlich eine Auftaktfrage an dich ganz gerne stellen. Nicht so sehr, was ist Zukunftsforschung? Du redest sehr, sehr oft, wenn du eine Einführung da gibst, über das Beispiel des Popcorns, dass man bei Popcorn eine ganz, ganz plötzliche Entwicklung hat, wenn das Öl heiß genug ist, sondern wenn auch im Kern das dort enthaltene Wasser heiß genug geworden ist, um dann dafür zu sorgen, dass die Maisstärke eben ihren Zustand verändert und auf einmal aus diesem unscheinbaren Maiskorn dieses Popcorn wird, was viel mehr Raum in Anspruch nimmt, aber wo diese Entwicklung dann eben auch sehr plötzlich stattfindet. Und wenn wir jetzt eben nicht bei dem Maiskorn anfangen, sondern beim Thema Zukunftsforschung an sich, dann ist es ja schon so, dass in den letzten 12 Jahren, die ich dich kenne, sich nach meinem Eindruck eine ganze Menge jetzt in den letzten 2 Jahren seit ChatGPT, seitdem KI für uns alle greifbarer und fühlbarer geworden ist, eine ganze Menge geändert hat und man auch den Eindruck bekommt, dass sich Geschwindigkeiten auf einmal dramatisch verändern, dass du einen Abriss davon gibst, was Zukunftsforschung eigentlich heute bedeutet, welche übergeordneten Chancen, bevor wir auch wirklich auch Unternehmen eingehen, welche übergeordneten Chancen du siehst. Aber, und das weiß ich insbesondere aus dem Hören des Podcasts Thomsen und Thomsen Zukunftstalk, den du mit deinem Bruder zusammen aufnimmst, der einmal in einer Woche rauskommt, wo du ja nicht immer nur frohgemut bist nach dem Motto, dass man so schöne Chancen hat, sondern wo du eben auch siehst, dass es Risiken auf der einen Seite hat. Und das war ja auch das, worüber wir seit 10 Jahren im Grunde genommen regelmäßig sprechen. Aber wo du vor allen Dingen etwas wahrnimmst, was für mich nur schwer zu verkraften ist, das dann auch noch aus deinem Munde zu hören, nämlich die hohe Ignoranz, mit der du regelmäßig konfrontiert bist, wenn du über neue Themen mit Managern redest, unter anderem auch mit deinen Eindrücken aus der Automobilindustrie, wo einem dadurch, wenn man dir zuhört, leider Gottes immer wieder Angst und Bange werden muss. Also jetzt legen wir los.
Ja, fangen wir mal an. Also tatsächlich gibt es keine Zeit in der Geschichte der Menschheit, in der in so kurzer Zeit sich so viel und so stark verändert wie die Zeit, in der wir leben. Und ich nenne das manchmal die Überforderungsgesellschaft, weil wir haben ein totales Staccato auf der einen Seite von neuen Themen, von Innovationen, von enorm viel Wissen, was wir über die letzten Jahre und Jahrzehnte angesammelt und zugänglich haben. Und auf der anderen Seite wird das Thema Zukunft irgendwie für die meisten Leute immer komplexer und angstvoller. Das heißt, wir sehen auf der anderen Seite, obwohl sich so viel verändert, Tendenzen, dass wir am liebsten zurück in die Vergangenheit wollen und dass auf einmal wieder ganz alte Konzepte wieder diskutiert werden, dass früher alles besser war und man redet sich ein, das kann doch alles nicht sein. So, und genau diese Diskrepanz, von der du gerade sprichst, die ist im Moment ein bisschen nervig, um das mal gelinde zu sagen, weil viele Entscheiderinnen und Entscheider in Vorständen, in Aufsichtsräten, die tatsächlich auch Verantwortung tragen für viele, viele Mitarbeitende, meiner Meinung nach eins nicht genügend tun, nämlich lernen. Und ich merke so, ich lerne ungefähr die Hälfte meiner wachen Zeit, das heißt pro Tag viele Stunden, verbringe ich damit, die verschiedenen Entwicklungen, die in der Welt passieren, zu einigermaßen zu verstehen, sie miteinander zu verbinden, wie hängen die miteinander zusammen und wozu führt das? Also das ist im Grunde genommen wie eine neue chemische Formel, die dann entsteht oder wie eine neue Verbindung. Weil man kann ja diese einzelnen Trends nicht ganz separieren. Also wenn man guckt, was passiert in der Mobilität, was passiert in der Energie, was passiert in der KI, was passiert in der Medizin, das hängt alles miteinander zusammen. Und früher war das klar, man hatte seine Bubble und sagte, was, wenn ich ein Autohersteller bin, was habe ich mit Energie, was habe ich mit KI oder mit IT zu tun, was habe ich mit was weiß ich, geopolitischen Dingen oder muss ich Chemie können, um irgendwelche Batteriechemien auseinanderzunehmen. Und heutzutage, und das ist eben das Problem, müsste man eigentlich, wenn man tatsächlich diesen Führungsanspruch hat, tatsächlich ein paar Jahre in die Zukunft blicken zu können, sich um all diese Dinge selber kümmern. Also man muss ein Experte werden dafür, welche Batteriechemien gut sind. Man muss verstehen, wie ein atmendes Energienetz oder ein smartes Energienetz nachher wirklich funktioniert und wie man daran partizipieren kann, wie man in der Entwicklung Simulation und künstliche Intelligenz einsetzen kann, um Prozesse um den Faktor 2, 3, 4, 5 zu beschleunigen. Und derzeit, und das ist tatsächlich so meine Enttäuschung derzeit, sehe ich, ohne jetzt meinen Kunden zu nahe treten zu wollen, weil wir haben recht vertrauensvolle Verhältnisse, aber da sind auch viele Leute dabei, die sind jetzt kurz vor ihrer Rente und die sagen, ach nö, es lief doch alles so gut bislang. Muss ich jetzt auch noch irgendwie jetzt hier neu anfangen, so ein kleines Teilstudium zu machen und mich wirklich bemühen, das geht noch irgendwie. Und das ist eigentlich das Problem in Deutschland. Nicht nur in Deutschland, es gibt also überall in jedem Land auch solche Industrien, aber gerade die, die jahrzehntelang super gut funktioniert haben, weil sie einfach der Platzhirsch waren, werden jetzt auf einmal herausgefordert durch ganz neue Player und die agieren tatsächlich so vernetzt und die sehen überall diese disruptiven Opportunitäten. Die sagen, auf einmal können wir mit einer neuen Technologie das, was bislang war, viel günstiger und viel schneller und viel besser machen als den Status quo. Und das ist diese Selbstbeschleunigung des Systems.
So, und was wir jetzt ja im Grunde genommen machen, womit wir gleich starten, wenn wir an die drei Unternehmen denken, die wir heute hier auch besprechen wollen, dann gehen wir ja gleich in einen Bereich rein, wo wir im Grunde genommen, also im Gesamtstrang erzählen wir eigentlich die verschiedenen Disziplinen, die das Thema Zukunftsforschung für dich im Moment hat, eigentlich schon mal ganz gut runter. Aber wir sind jetzt gleich in der Automobilindustrie drin. Wir reden über Automobilindustrie, wir reden natürlich auch über Elektromobilität, wir reden damit in irgendeiner Form auch über autonomes Fahren. Wir sind dabei, dass wir über Fertigungen reden, weil es eben auch das Thema Autonomie ja nicht nur beim Fahren eine Rolle spielt, sondern auch in der Fertigung, dass die Fabriken auf einmal auch quasi menschenleer sind, eine Herausforderung, die deutsche Automobilindustrie schon länger kennt, aber wo es jetzt trotzdem aufgrund der einfacheren oder der geringeren Komplexität von Elektrofahrzeugen im Motorbereich eben zu einem dramatischen Stellenabbau kommen kann. Wir reden über das Thema Datenmassen und kommen mit dem Thema Datenmassen später dann auch noch bei der dritten Aktie in den Gesundheitsbereich rein. Aber ich habe einen Kumpel gefragt, mit dem ich einen Abend mal darüber gesprochen habe und wo ich weiß, dass er sich sehr, sehr intensiv für Zukunftsforschung und so weiter interessiert und der lustigerweise, der weiß, dass wir uns kennen, der schon mal nachgefragt hatte, ob es eine Möglichkeit gibt, die mal so oder in irgendeiner Form zu beginnen. Dem habe ich kurz vor der Sendung zugeschickt und dachte, wenn du in meiner Rolle wärst und dem Lars eine Frage stellen könntest, wie wäre die? Und die ist deswegen ganz schön, weil die Themen, die wir besprechen gleich, die hat er gar nicht angesprochen. Er hat gefragt, welche Technologien hältst du im Moment für besonders gefährlich für unsere Privatsphäre und wie du dieses gesamte Risiko des Verlusts einer Privatsphäre einschätzt?
Ja, also zwei Ebenen. Einmal hast du deine persönliche Privatsphäre. Da musst du eben schauen, ich meine, eigentlich ist es ja schon so, dass durch die Algorithmen und dein eigenes Verhalten, wie du mit diese Algorithmen fütterst, unglaublich viel von deiner Privatsphäre schon rausgibst. Also ich würde mal behaupten, dass YouTube oder Google oder TikTok alleine durch dein Scrollverhalten oder dein Weiterklickverhalten recht genau sagen können, für welche Dinge du dich interessierst. Man kann wahrscheinlich hochrechnen, wie alt du bist, welches Geschlecht du hast, vielleicht sogar deine sexuelle
Orientierung. Du hast ja in irgendeiner Begegnung auch das Schwangerschaftsthema schon mal angesprochen. Ist jetzt bei mir unwahrscheinlich, ja, aber ja, durch Surfverhalten hattest du schon mal dann auch gesagt, dass Frauen dann auf einmal teilweise Dinge angezeigt bekommen zum Thema Kind kriegen. Da wissen sie noch gar nicht, dass sie schwanger sind.
Naja, der Witz ist eigentlich, dass KI ja im Prinzip unschuldig ist, insofern, weil es ja nur ein Werkzeug ist, was Menschen einsetzen, um in großen Datenmengen Muster zu erkennen. Also darin ist KI ganz gut. Die können also sagen, gib mir einfach Millionen von Datenpunkten und ich werde gucken, ob es irgendwelche Muster gibt. Und das, die Geschichte, von der du da gerade erzählst, die war schon vor vielen Jahren, bestimmt 10 Jahre her, da hat die Supermarktkette Target in den USA einfach Kassenbons ausgewertet von ihren Kunden mit einer Kundenkarte. Und die KI hat, ohne das zu wissen, also beziehungsweise nicht mit einer Intention, herausgefunden, dass man ab einer gewissen Schwangerschaftswoche sehen kann, dass Frauen andere Dinge kaufen. Also die haben auf einmal andere Bedürfnisse. Der Körper sagt, ich brauche jetzt mehr von irgendwie Gemüse oder von irgendwelchen Dingen. Und wenn du eine groß genüge Datenmenge siehst, dann kannst du sagen, das ist immer das Gleiche. Und wenn die Frau, also oder der Konsument anfängt, dann und dann sein Kaufverhalten umzustellen, dann kaufen die 6 Monate später auf einmal Pampers der Größe 0. Ja, also das war letztendlich nicht, dass man das biologisch versucht hat zu sehen, sondern einfach nur aus einer Masse von Millionen von Konsumenten. Und dann hatte Target, und das war der Skandal damals, dann so Personal Targeting gemacht und hat dann, die haben immer Coupons verschickt und haben dann irgendwie einer Frau gesagt, und hier hast du einen Coupon für Babywindeln, wirst du ja bald brauchen. Das Ganze ging dann aber irgendwie, oder wurde von dem Vater aufgemacht, und der wusste von dem Glück noch nichts, dass seine Frau oder Tochter, ich weiß nicht, wer es war, das gemacht hat. Also das war so der erste Aufschrei, wo man sagt, oh, das geht ja nicht. Und die Target-Manager, die haben sich entschuldigt, haben gesagt, wir haben der KI nicht die Aufgabe gegeben, das hat es von alleine rausgefunden. Wir wussten auch gar nicht, dass es da so ein Muster gibt. So, und genau das ist eben Privatsphäre. Also wir sind schon relativ transparent. Google weiß, wo du bist, wie du reist, mit welchen Verkehrsmitteln du fliegst, kann anhand deiner Verbindungen sehen, ob du mit dem Auto oder mit der Bahn oder mit dem Flugzeug.
Und wir sind 10 Jahre weiter. Also diese gesamten Datenaufnahmen sind 10 Jahre weiter als das Target-Beispiel. Und wie hoch ist dieses Risiko heute?
Das ist ja schon da. Die einzige Hoffnung, die wir haben, ist, dass keiner der großen Datenkraken hat daran ein Interesse, das negativ zu nutzen, weil das würde wahrscheinlich das Image dieser Firma wahrscheinlich sehr schnell zerstören. Aber wir sind schon enorm transparent. Also da muss man also ganz gar nicht, also man muss naiv sein, um zu glauben, dass es nicht ist. Aber wir kommen auf die nächste Level, weil das ist ein ganz guter Punkt, weil KI oder also AI, Artificial Intelligence, macht ja jetzt einen Sprung, das ist nicht nur für uns im Persönlichen ganz interessant ist, sondern dass es auch für ein Unternehmen sehr interessant wird. Und im Prinzip sind alle Dinge, die ein Unternehmen, egal ob du eine Firma hast mit 5 Mitarbeitenden oder 5000 Mitarbeitenden, wenn du da eine Transparenz bekommst und genau weißt, wie deine Firma funktioniert, wer deine Kunden sind, wie deine Prozesse sind, wie deine Supply Chain ist, wie du dein Marketing machst, deine Kommunikation machst, wie deine Preise gebildet werden, wie diese ganzen Geschichten, dann hast du ein Blueprint. Und also das ist, als ob, ja, das ist ja nochmal eine Ebene höher. Also das heißt, wir haben auf der einen Seite dieses Persönliche, eine gewisse Gefahr, dass irgendjemand tatsächlich rausfindet, wer du bist, was du willst, was du jetzt, welche Dinge du dir im Moment anguckst, oder ja, die KI weiß wahrscheinlich viel, viel genauer, was du im Moment brauchst oder möchtest als du. Aber wenn wir das auf eine Firmenebene oder vielleicht sogar auf die Ebene von Staaten übertragen, das ist das, was jetzt so interessant wird.
So, und interessant wird es jetzt auch mit dem, was wir jetzt machen. Wir gehen in den Bereich Automobiles, Elektromobilität, wir gehen in Robotik, wir gehen in Fertigungstechnologien an. All das wird uns jetzt bei dem ersten Titel, bei dem ersten Unternehmen, was wir hier besprechen, bei der ersten Aktie, was wir hier besprechen. Aber wir wissen ja auch, Aktien haben Risiken. Und für die Risiken gibt es neben den Chancen eben auch einen ganz wichtigen Hinweis, den wir jetzt mal ganz kurz hören.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
So, nachdem wir das Thema jetzt hinter uns gebracht haben, steigen wir auch wirklich ein und beschäftigen uns einem Unternehmen, was eigentlich total unscheinbar ist und was uns bei Echtgeld schon so diverse Male so ein bisschen am Rande über den Weg gelaufen ist, was ich mir seit vielen Monaten angeguckt habe und wo wir auch in unserem Vorgespräch dann relativ schnell zu dem Ergebnis kamen, hoppala, die haben wir beide im Moment eigentlich auf der Liste. Ich habe sie jetzt eben in der Tat auch mit einer ersten Position in mein normales Depot reingekauft. Im Moment sind es 1%. Es kann sein, dass zum Zeitpunkt des Ausstrahlens der Sendung es schon 2% sind. Also das wird in der Tat bei mir eine strategische Position sein. Und das Unternehmen, über das wir sprechen, ist leider kein deutsches Unternehmen. Ich würde total gerne mit dir über eine deutsche Automobilgesellschaft sprechen, der wir ganz vieles zutrauen. Aber wir sind in Südkorea. Wir landen bei Hyundai und bei einem Unternehmen, was ja nicht nur im Automobilbau gute Fahrzeuge produziert, sondern was darüber hinaus auch noch in der Lage war, sich eines 80% Anteils an einem Unternehmen gewahr zu werden, von dem ich Softbank nie zugetraut hätte, dass sie diese Zukunftstechnologie aus der Hand geben und auch erstaunt darüber war, dass sie die überhaupt bekommen war. Die Rede ist hier von Boston Dynamics. Boston Dynamics liegt jetzt zu 80% nicht mehr bei Alphabet, nicht mehr bei Softbank, sondern nur noch zu 20% bei Softbank und zu 80% bei Hyundai. Und das mal als Einstieg zu diesem Unternehmen, was obendrein dann auch, na, das kommt ja hinzu, nicht etwa wie ein möglicherweise gleich folgendes Unternehmen grotesk bewertet ist, sondern grotesk günstig bewertet wirkt. Mhm. Kursgewinnverhältnis liegt bei 4,5. Dividendenrendite liegt bei 10%. Da reibt man sich komplett verwundert die Augen und fragt sich natürlich auch, vielleicht übersehe ich da ja auch aus der deutschen Perspektive irgendetwas und vielleicht ist es ja so, dass die genau die gleichen Probleme haben. Aber was sind denn deine Kernüberlegungen, wenn du an Hyundai denkst und zu dem Ergebnis kommt, dass das ein total spannender Titel ist?
Ja, Hyundai ist meiner Meinung nach insofern interessant, als dass sie tatsächlich dieses Spektrum der Möglichkeiten sehr aktiv angehen. Und du hattest es eben schon gesagt, ich habe Hyundai mir angeguckt an dem Zeitpunkt, wo sie Boston Dynamics erworben haben oder diesen 80%-Anteil, übrigens für einen unglaublich kleinen Betrag, wie ich meinte. Es waren irgendwie 0,8 Milliarden, also irgendwie 800 Millionen, wenn ich mich richtig erinnere. Müsste man vielleicht nochmal genau nachgucken. Aber es war ein Betrag, den letztendlich auch eine große deutsche Autofirma hätte aufbringen können. Und man hat sich damit eigentlich die Krone der Robotik gesichert, die eben nicht Industrierobotik ist, sondern die Roboter herstellen, die in menschlichen Räumen arbeiten können, die Treppen steigen können, die aufrecht gehen können, die man im Handwerk nachher einsetzen kann, im Militär auch oder in der Defense. Und Hyundai hat meiner Meinung nach auch ein ganz interessantes Portfolio von Dingen, die sie herstellen. Sie haben Kia noch mit drin. Und ich bin also tatsächlich der Meinung, wenn ich mir auch die Entwicklungsprozesse angucke, mit welcher Geschwindigkeit sie Dinge entwickeln, also auch die Produkte, wenn man sie sich anguckt und man schaut einfach mal 15 Jahre zurück, wie hat ein Hyundai vor 15 Jahren ausgesehen, wie hat er vor 10, vor 5 oder jetzt ausgesehen, da sehen wir eine deutlich schnellere Progression als bei vielen, vielen anderen Autoherstellern. Und insofern würde ich sagen, Hyundai ist eben nicht mehr, und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, ein normaler, klassischer Automobilhersteller, der PKWs und natürlich auch ein paar Vans und LKWs mit herstellt, kleinerer Form, sondern sie bewegen sich in eine Richtung, wo sie Mobilitätsanbieter werden. Und das Interessante ist, wenn man einen Roboter mal einfach nimmt, ist ein Roboter letztendlich auch ein Mobilitätsgerät. Ein selbstfahrendes Auto ist im weitesten Sinne ein Roboter, der hat 4 Räder und kann Menschen oder Fracht oder Güter oder Pakete irgendwo autonom hinbringen. Er kann sich orientieren in einer Straße, wo andere Menschen auch sind und die nicht anfahren und die Regeln beachten und sicher etwas tun. Und gerade diese Kombination aus KI, aus Robotik, aus Mobilität, aus Energie da entstehen eigentlich diese Riesenmöglichkeiten. Und das ist so viel größer, als wenn wir einfach nur immer denken, nein, nein, wir sind ein PKW-Hersteller. Und ich sage immer PKW, weil das Wort ist so uralt, wenn man das mal definiert, was es ist. Das ist ein Personenkraftwagen. Das klingt doch irgendwie schon irgendwie aus wie aus den 30er, 40er, 50er, 60er Jahren. Und ich glaube, dass Hyundai tatsächlich den Sprung geschafft hat in die Liga, die größer denken und sagen, wir werden auch in Zukunft Mobilität brauchen, aber sie wird anders aussehen. Sie wird in Häusern stattfinden, in Megacity stattfinden, sie wird für alternde Menschen stattfinden, sie wird den demografischen Wandel mit berücksichtigen müssen. Und ja, insofern sehr, sehr interessante Firma und eventuell auch strategisch ganz interessant, dass wenn jetzt die USA oder Europa sich mit China tatsächlich in einen Handelskrieg begeben, Südkorea hat dann nochmal eine andere Form und könnte eventuell auch von diesen Konflikten sogar profitieren und ist, was die Ingenieurleistung angeht, wirklich spitze. Wirklich.
Und hat sich auch an anderen Stellen übrigens darauf eingestellt, ne? José Muñoz, neuer CEO, ein ehemaliger US-Diplomat, Sung Kim, wurde zum Präsidenten ernannt, um dieses Thema geopolitische Herausforderungen zu nehmen. Sie sind jetzt mit als erstes Unternehmen gleich auch mal mit einem amerikanischen Partner, der nicht ganz unbedeutend ist, nämlich Amazon, verbandelt und verkaufen über die Plattform dann auch Autos. Also gehen ganz bewusst auch da in den USA neue Wege. Aber wenn wir jetzt mal an die Themengebiete rangehen, kannst du aus deiner Arbeit und aus dem Bereich Zukunftsforschung beurteilen, wenn wir uns jetzt mal den ersten Teil Automobiles angucken, da ist ja gerade auch für die deutsche Automobilindustrie dieses Thema Wandel und auch noch nicht bewusst gewordener Wandel und stattfindender Wandel hin zur Elektromobilität ein Thema. Und da würde ich dich um zwei Sachen bitten, weil ich kenne ja ein paar der dem Thema Elektromobilität kritischer eingestellten Pappenheimer, die wir auch bei Echtgeld haben. Das ist ja auch in Ordnung. Jetzt kann ja jeder seine kritische Meinung haben. Aber vielleicht ordnest du einfach mal auch die Zukunftsperspektive und die klar positive Zukunftsperspektive, von der ich weiß, dass du sie hast, zum Thema Elektromobilität ein, bevor du dann darauf eingehst, auch ein bisschen zu beleuchten, wie Hyundai eigentlich selber beim Thema Elektromobilität aufgestellt ist.
Ja, also Elektromobilität ist natürlich so ein klarer Bruch mit dem, was wir bislang gekannt haben, aber er ist auch logisch, weil wie bei jeder neuen Technologie ist es so, dass am Anfang eine Technologie noch nicht so preiswert ist wie die alte Technologie, weil man noch die Skaleneffekte und die Lernkurven hinter sich hat. Sie ist in der Regel noch nicht so standardisiert, man hat also noch nicht die entsprechenden Ladenetzwerke oder die Infrastruktur, die dafür notwendig sind. Aber dann kommt dieser Tipping Point, an dem diese neue Technologie, wenn man sie mal ganz nüchtern betrachtet, in Gesamtkostenbetrachtung günstiger und besser ist als die alte Technologie. Und das ist eigentlich ein ganz natürlicher Prozess. Der Grund, warum wir hier nicht mehr mit Dampfmaschinen laufen oder Pferdefuhrwerke in den Straßen haben, war, weil irgendwann Automobile den Tipping Point erreicht hatten, dass sie günstiger, besser und einfach funktionaler waren als die Technik, die wir vorher benutzt haben. Und jetzt sind wir an einem neuen Punkt und Elektromobilität, auch wenn das manchmal so schwer zu begreifen ist, wir sind an dem Punkt, du kannst jetzt ein Auto, was von der Größe, der Reichweite und den Fahrleistungen ungefähr einem Verbrenner entspricht, in elektrisch kaufen und bist ungefähr paritätisch. Aber ab dem Tag 1 hast du niedrigere Wartungskosten, Betriebskosten und alle Möglichkeiten. Wir haben mittlerweile Ladenetzwerke. Ich selber weiß, wovon ich spreche, weil ich habe jetzt so 800.000 Kilometer elektrisch hinter mir, kenne die ganze Entwicklung, aber es ist überhaupt kein Problem, auch am Tag 1.000 oder 1.500 Kilometer mal zu fahren. Und man ist dadurch nicht langsamer, als wenn man jetzt mit einem Verbrenner fährt, außer die mir behaupten, ja, ich fahre 800 Kilometer am Stück, ohne auf Toilette zu gehen. Und jetzt kommen wir an den Punkt, dass du in China, in Südkorea Autos herstellen kannst, die sogar günstiger im Anschaffungspreis sind als ein entsprechender Verbrenner mit gleichen Leistungsdaten. Nehmen wir mal China, du kriegst mittlerweile, gut, da ist auch ein extremer Wettbewerb und es gab auch Subventionen innerhalb des Marktes, aber du kriegst dort Fahrzeuge so in der Golfklasse mittlerweile für 15.000 Euro äquivalent. Die haben 250 PS, die gehen von 0 auf 100 in 5 Sekunden, die haben eine Reichweite von 400, 500 Kilometern, die kosten für eine Aufladung 10 Euro. Und jetzt stell mal daneben, was du am Verbrenner dafür kriegen kannst. Das ist eigentlich durch. Und selbst in solchen unterentwickelten Ländern, ich höre häufig dieses Argument, ja, aber in Indien und in Afrika oder irgendwie, die noch keine Autos haben, da ist der Verbrenner das Beste. Nein. Irgendwie eine Ortschaft irgendwo in einem afrikanischen Land, die bauen sich ein paar billige Solarpanels auf und schaffen sich 3-4 günstige koreanische oder chinesische Elektrofahrzeuge an. Und die brauchen keine Tankstelle, die haben damit etwas, was sehr wartungsarm ist und was wirklich immer funktioniert. Und ist günstiger von Anfang an. Das ist dieser Tipping Point, von dem wir sprechen.
Der ist jetzt Komponente da, der geht auch nicht mehr weg.
Nee, das wird eigentlich immer schlimmer. Und ich meine, wir sind in Deutschland eigentlich das letzte Land auf der Welt. Vielleicht noch
weil wir gerne 200 km/h fahren,
die sich einreden. Ja, genau. Ja, oder die wir aus Nostalgie oder aus was weiß ich der Fähigkeit des Menschen nicht so gut loslassen können, noch einreden. Nein, das wird schon wieder. Also die Logik spricht komplett dagegen. Und jeder, der mal ein Elektroauto gefahren ist, weiß, dass es auch viel mehr Spaß bringt. Also jetzt werden einige sagen, nee, es macht nicht brumm brumm, aber es geht so viel schneller nach vorne, es ist so viel dynamischer zu fahren, es ist so viel schöner zu Hause eine Tankstelle zu haben oder am Carport immer voll tanken zu können. Und also es sind viele, viele Vorteile. Wir kommen in Batterietechnologien rein, die halten ewig, die sind günstig. Aber Batterie ist zum Beispiel auch so ein trauriges Thema, was wir hier in Europa wirklich nie hinbekommen haben über die letzten 10 Jahre, ist die Opportunitäten wirklich zu sehen und zu nutzen. Und das ist eben auch der Grund, warum unsere Autoindustrie derzeit so stark leidet, weil das teuerste Teil eines Autos ist und bleibt die Batterie und wir haben praktisch keine eigene Kompetenz oder Fertigung.
Ich hatte das in einer der letzten Echtgeld-TV-Sendungen, als wir die DAX-Unternehmen durchgegangen sind, auch nochmal in Erinnerung gerufen, dass es schon in 2019 so eine Kurve gab, die sich mit dem Osborne-Effekt beschäftigt hat, wo für 2024 und also wirklich erstaunlich passgenau prognostiziert wurde, dass da dieser Unsicherheitseffekt, wie soll ich mich denn entscheiden, weil ich kriege eine neue Technologie, Elektro, die wird immer stärker und ich hänge aber irgendwie noch am Verbrenner dran und weiß nicht, wie ich mich entscheide, zu einem Nachfragerückgang führt, der sich aber dann irgendwann dazu führt, dass ein Unterkonsum stattfindet und der sich dann auch irgendwann entlädt, wo dann auf einmal wieder eine Nachfragezunahme stattfindet und die im Grunde genommen fürs nächste Jahr prognostiziert wurde in 2019. Jetzt machst du Zukunftsforschung, wir sind ohnehin 5 Jahre weiter. Gehst du davon aus, dass sich genau ab 2025 das Thema Elektromobilität dann auch am Markt vehement durchsetzen wird oder wird es vielleicht noch einen Tick länger dauern aus deiner Sicht?
Ja, ich bin ja schon lange am elektrisch fahren. Ich habe mir 2012 meinen ersten Elektrowagen angeschafft und ich bin Vielfahrer. Ich fahre 80.000 Kilometer im Jahr, vielleicht manchmal auch ein bisschen mehr und fahre das mittlerweile nur noch elektrisch. Und es ist immer erstaunlich, wie viele Leute mir auch heute noch im Jahre 2024 sagen wollen, das geht nicht. Also das ist immer so lustig, wenn ich sage, oh meine Güte, wenn ich jemanden gegenüber sitzen würde und ich wüsste, die Person, die mir gegenüber sitzt, hat richtig viel Erfahrung, dann würde ich doch nicht etwas erzählen, wo ich keine Erfahrung von habe. Aber es ist irgendwie so dieses komische Element, das wir im Moment haben, dass wir die Latenz nennen in unserer Zukunftsforschung und wie lange das dauert, das muss man sehen. Ich meine, im Moment haben wir gerade wieder so eine Art Trotzreaktion, selbst von jungen Leuten, die sagen, ja, ich weiß zwar, ich müsste was für die Umwelt tun, aber ich will jetzt nochmal Verbrenner fahren. Und die Gründe dafür sind eher, also nicht rational und auch nicht unbedingt geldlich getrieben, sondern eher, ja, das ist so meine Form der Revolution. Aber also letztendlich ist es so normal, wie wir vom Analogen zum Digitalen übergegangen sind. Da gibt es natürlich jetzt auch noch immer einige Analogfans, die sagen, ich will aber einen Plattenspieler haben und ich kaufe mir eine LP. Aber das ist im Gesamtmarkt eigentlich ein verschwindend kleiner Teil. Und der Markt ist nicht groß genug, dass alle unsere Autohersteller mit diesen Retro-Autos überleben könnten. Und wir müssen endlich anfangen, wirklich vernünftige und richtig gute, konkurrenzfähige Elektroautos zu bauen. Und auch da müssen wir mal Tacheles reden. Wenn du dir jetzt sowas wie Hyundai anguckst oder wenn du dir sowas wie Tesla anguckst oder auch andere Mitbewerber, die aus China im Moment noch auf dem Markt sind, da kriegst du mittlerweile deutlich bessere Preis-Leistungs-Verhältnisse als das, was wir im Moment in diesem Bereich als Produkte machen. Und Ja, lange Zeit haben die deutschen Autohersteller, meine Meinung, auch ihre Elektroautos gar nicht so richtig schön und schick gemacht, weil sie sagten, das kannibalisiert sonst unsere gut laufenden Verbrennermodelle und jetzt rächt sich das eben. Nicht unbedingt in Deutschland, aber in China und in vielen anderen Ländern, wo Leute vielleicht nicht ganz so markentreu sind, wie sie im Moment hier sind.
Also ich fahre ja viele tausend Kilometer im Jahr elektrisch, aber primär mit der Bahn. Und ich bin jetzt letztens eben mal wieder mit dem Auto in Deutschland unterwegs gewesen, habe da aber einen Verbrenner gehabt, weil ich eben diese Anfangshürde für mich noch nicht genommen habe, dass ich eine gewisse Gleichgültigkeit und auch eine Erfahrung beim Einsatz von einem Elektrofahrzeug haben will. Und aus irgendwelchen Gründen bin ich ja nach Fürth gefahren, um dort meinen Lieblingsfußballverein zu beobachten, zu unterstützen, mich mit ihm zu freuen. War da nicht so viel Freude, aber auch die Autofahrt war an einigen Stellen ein Dämpfer, weil es ein Benziner war, der dieses Hybridfahrzeug von Mitsubishi, von der Größe her ganz ordentliches Ding, er hatte nur eine Reichweite von 450 Kilometer. Reichweite ist ja ganz oft ein Begriff beim Elektroautomobil, wo man dann reingeht und sagt, ja, das ist ja viel zu kurz. Also ich hatte jetzt bei dem Verbrenner für mich das Thema, dass ich die Reichweite sehr, sehr kurz fand, weil ich eben auch nicht auf die letzte Rille mit meinem Benzin da irgendwie durch die Gegend juckeln wollte und dann eben auch während des Trips hin und zurück an einem Tag zweimal unterwegs tanken musste, was ich jetzt nicht so prickelnd fand, und an beiden Tankstellen eben eine sehr, sehr sauber mittlerweile existente Architektur von Elektrotankstellen wahrgenommen habe, wo ich also auch gemerkt habe, als Unterwegsseinder, okay, die Sorge brauchst du dir nicht mehr zu machen. Jetzt musst du dir nur noch die Sorge machen, dass du dich möglicherweise zu doof anstellst, den Rüssel da entsprechend ranzukriegen und dass es funktioniert. Aber ich kenne eben keinen einzigen Menschen, der 2000 Kilometer mit einem Elektrofahrzeug hinter sich gebracht hat und damit eben auch mindestens dreimal getankt hat, Strom nämlich, und der dann auch sagt, nee, auf Basis der Fahrerfahrung und dem ganzen Thema mit dem Tanken macht er das nicht mehr. Also von daher erscheint es mir eben auch so zu sein, dass auch bezogen auf den Osborne-Effekt da es so ist, dass es da im nächsten Jahr wirklich zur Sache geht. Und damit geht's auch für die deutsche Automobilindustrie weiter zur Sache. Und ich kann nur hoffen, dass da was kommt. Aber wir sind ja beim Unternehmen Hyundai. Und die Ausgangsfrage war ja auch, wenn wir jetzt dieses Thema Elektromobilität einmal auch mit einer gewissen Tiefe nur für die hundertprozentigen Skeptiker eben nicht ausreichend besprochen haben, aber zumindest hier mal die Gründe für Elektromobilität angeführt haben, ist die Frage bei Hyundai ja trotzdem immer noch die gleiche. Wie gut ist Hyundai für das Kapitel Elektromobilität aufgestellt?
Die machen ganz schicke Dinge. Also ich meine, die haben zum Beispiel jetzt diesen Ioniq 5 in einer Rennversion gemacht, wo alle zuerst gesagt haben, meine Güte, was soll der Blödsinn? Also der Ioniq 5, wie heißt der, N, steht glaube ich für Nürburgring oder für irgendwie etwas, ist so ein richtiges Spaßauto für Leute, die noch richtig Spaß haben und den Übergang brauchen von der Verbrennerwelt in die Elektrowelt. Der Wagen simuliert nämlich, dass er ein Verbrenner sei, ist aber ein voll elektrischer Wagen. Das heißt also, man kann ihn schalten und wenn man im ersten Gang anfährt, dann geht er nachher in den Begrenzer rein. Das heißt, er geht los und zieht man die Schaltwippe und dann geht's weiter. Das ist aber nur Fake, weil da ist kein Getriebe drin, das ist ein Einganggetriebe. Auf dem Nürburgring fährt er allerdings Zeiten. Das kriegst du nicht mit einem getunten Golf oder mit einem richtig hochmotorisierten BMW hin. Der macht richtig Fets. Und das zeigt eben diese Innovativität, die übrigens ein deutscher Ingenieur, der bei Hyundai der Chefingenieur ist, mal reingemacht hat. Man, dieses Spielerische. Man kann den Leuten ja auch Elektromobilität nicht nur verkaufen als etwas, oh, da musst du dich kasteien und da musst du dann im Winter die Heizung runterdrehen, um mehr Reichweite zu bekommen und du musst dann irgendwie, nein, das ist so Spaß. Das ist Leistung, das ist Innovation, das ist einfach den Leuten einfach ein bisschen auch den Übergang zu erleichtern. Das hat Hyundai wunderbar gemacht. Und ich denke mal, jetzt in der Kombination, die sie dann auch machen mit Robotik, es könnte sein, dass der Grund, warum ich es bei mir im Portfolio habe, dass Hyundai in 10 Jahren zwar noch Autos verkauft, aber eigentlich mehr Umsatz macht mit Robotik. Das ist meine Theorie. Denn wenn du einfach mal überlegst, wie viele Menschen kaufen sich ein Auto und stellen das irgendwo hin, wir gehen hier von so einen deutschen Verhältnissen aus, aber so ein Auto hat eigentlich relativ wenig, wie kann man das sagen, Return on Investment. Also da steht 23 Stunden der Zeit irgendwo rum. Da musst du sogar noch Gebühren dafür zahlen, dass es irgendwo stehen darf. Es rostet, es muss gewartet werden und dann machst du damit ein paar Kilometer und das war's. Wenn du einen Roboter nimmst, nehmen wir mal an, der Roboter kostet genauso viel wie ein Auto. Einfach grobe Zahl, 20.000, 30.000 das Stück. Der kann halt 20 Stunden am Tag produktiv arbeiten. Also irgendwas ersetzen, was sonst eine andere Person hätte machen müssen, für die wir viel Geld ausgeben müssen. Und darum glaube ich, die Logik sagt einfach, wenn du nachher ein Mobilitätsgerät hast, das auch Mobilität im Haus oder in der Pflege oder in Berufen, wo wir gar nicht mehr genügend Fachkräfte finden, insofern bietet, dass sie etwas leisten können. Dann, und unsere Prognose ist, dass der Robotikmarkt so in 10 Jahren ungefähr die dreifache Größe hat vom Automobilmarkt heute. Das ist eine sehr, sehr wilde Prognose. Die meisten Leute können sagen, das geht gar nicht. Also wie kann einer der größten Märkte überhaupt, der Automarkt, wie kann es sein, dass da ein neues Segment kommt, das die dreifache Größe hat? Und ich sage mal ganz einfach, ja, weil so ein Roboter einfach so viel mehr Wert hat. Also für diejenigen, die es kaufen.
Na, und jeder Haushalt, jeder Supermarkt, dein Eingangsbeispiel, als ich das erste Mal damit konfrontiert wurde, war das Hotel und dem Roboter mit 3 Armen. Das sind dann eben genau die Anwendungsgebiete. 3-mal so groß ist für mich jetzt in der Tat auch eine neue Information. Die hatte ich noch nicht. Da sieht man mal, dass wir in den letzten 24 Monaten zu wenig gesprochen haben. Umso besser, dass es dieses Format jetzt gibt. Aber 3-mal, wie errechnet ihr sowas?
Ja, relativ einfach. Also wir nehmen First Principle Thinking. Das ist auch ähnlich so, wie Elon Musk oftmals denkt. Man guckt einfach mal an, wie viele arbeitende Menschen gibt es derzeit und wie funktioniert im Moment die Organisation dieser Arbeit. Also das heißt, nehmen wir jetzt mal mechanische Arbeit, weil es einfacher ist, aber wir können es auch auf KI nachher übertragen, weil es geistige Arbeit ist ja so ähnlich. Aber eine Volkswirtschaft besteht eigentlich aus einer Menge von Menschen, die jeden Tag etwas tun, was einen Wert hat. Also das heißt irgendwie, man arbeitet als Straßenbauer und schaufelt da irgendwas aus oder bedient einen Bagger oder ja macht irgendetwas, wo am Ende eine Gemeinde sagt, hier ist das Geld für diese Straße. Und wenn man das alles zusammenrechnet, dann ist das eine ganze Menge, aber sie ist im Moment beschränkt durch die Menge an Menschen, die uns zur Verfügung stehen. Dann gibt es immer Leute, die älter werden, die nicht mehr arbeiten wollen. Wir haben den demografischen Wandel, dass wir nicht mehr so viele Leute haben, die Handwerker werden wollen oder Straßenbauarbeiter werden wollen. Und damit sinkt eigentlich die gesamtwirtschaftliche Leistung. Oder wir müssen einfach die Preise erhöhen für das. Wenn du jetzt Roboter baust, und Roboter sind nicht einfach nur diese humanoiden Maschinen, die wir aus Science-Fiction-Filmen kennen, sondern das wird eine unglaublich breite Bandbreite, ein riesen Blumenstrauß an verschiedensten Maschinen sein. Du hattest eben den 3-armigen Roboter genannt. Das Beispiel, was ich immer genommen habe, ist, wenn du in einem Hotel einen Roboter einsetzt und der muss Betten neu beziehen, dann ist ein dritter Arm, wie wir alle wissen, vielleicht mal ganz gut, wenn es darum geht, das Spannbettbezug über die Matratze zu kriegen oder irgendetwas zu machen. Es kann auch 4-armig sein. Aber so ein Hotelraum, der ist zum Beispiel relativ klar zu definieren. Wir wissen, was zu tun ist. Die Aufgaben sind klar. Die Regeln sind klar. Die verschiedenen Elemente. Du musst die Minibar füllen. Du musst das Bad und die Dusche reinigen. Du musst das Bett neu beziehen, staubsaugen, Flächen abwischen. Keine Ahnung. Irgendwelche Sachen noch nachgucken. Und, dafür wird es Roboter geben, die irgendwann diesen Tipping Point erreichen, die tatsächlich günstiger sind, als eine menschliche Arbeitskraft dafür zu nehmen. Jetzt nehmen wir mal das soziale Thema und das gesellschaftliche Thema und Bezahlung mal raus. Aber wenn du das alles zusammenrechnest, dann siehst du das Potenzial für solche Maschinen. Und du kannst ja dann auch den Stundenpreis berechnen. Und wenn du so siehst, das ist eine Maschine, die 20.000 Euro kostet, aber die kann halt 20 Stunden am Tag arbeiten, macht keine Ferien, hat keine Fehltage am Wochenende oder muss man nicht extra für die Wochenende bezahlen, wird nicht krank, wird upgedatet, dann hast du eine Utility von so einem Roboter, der ungefähr 2 oder 3 Menschen entspricht. Und wenn du das dann runterrechnest mit einer ganz einfachen Diskontierung oder einer ganz einfachen Berechnung, wie viel das denn pro Stunde kosten darf, wenn die Maschinen irgendwie nur 3 Jahre halten, dann kommst du auf einen Stundensatz von 5 Euro. Und dann ist es eine ökonomische Frage. So, und jetzt nehmen wir davon so eine Hochlaufkurve. Also wie schnell stehen diese Geräte zur Verfügung, wie teuer sind die, wie ist die Preisdegression, wie ist die Lernkurve, wie sind die Skaleneffekte. Und dann kommen wir darauf, dass in 10 Jahren ungefähr, also jetzt kommt eine Riesenzahl von Dingen, ungefähr so 20 bis 30 Millionen Roboter pro Jahr mindestens produziert werden. Und dann kommt man auf solche Zahlen.
Wenn man die Zahlen jetzt mal, das kann ja, zahlenmäßig kann sich das ja keiner vernünftig vorstellen. Aber es gibt ja Lebenssituationen, die man sich vorstellen kann. Und wir sind jetzt im Jahr 2025 quasi angekommen. Und die Frage ist, wann kann ich mir so ein Gerät für 20.000 Euro kaufen, was mir A, die Wohnung sauber hält, also wischt und staubsaugt, was mir B, Frühstück ans Bett bringt, und zwar die Ex-Benedict oder das Rührei in der Form, wie ich es mag und nicht, wie es vielleicht das Rezept vorsieht, sondern ich mag es vielleicht ein bisschen fester, ein anderer mag es dann vielleicht ein bisschen anders. Und der drittens, die beiden Sachen reichen ja. Also wenn die Bude sauber ist und Frühstück ans Bett kriege, dann bin ich erstmal schon mal ganz zufrieden. Wann gibt es so ein Teil für 20.000 Euro?
Also du kannst dir jetzt, heute, bei Unitree in China einen Roboter für $16.000 kaufen. Also Auslieferung zweites Quartal 25, musst also noch ungefähr, je nachdem, wann das hier gesehen wird, ein halbes Jahr warten, aber
ne, dann muss ich beim Import jemandem was erklären, was
die 25 Euro. Genau. Und dieses, der ist ein Humanoid, kann also aufrecht gehen, hat 2 Beine, 2 Arme, Hände mit 3 Fingern oder in der Luxusversion mit 5. Und hat ein eigenes Sprachmodell eingebaut. Das heißt, wenn er dir irgendwann mal Ex-Benedict macht und du sagst, ich hätte es aber lieber anders, dann kann er über deine Sprache Reasoning machen und sagen, aha, er kann lernen. Das ist das, woran zum Beispiel Nvidia sehr stark arbeitet oder auch andere Firmen, die sehr eng an der Robotik dran sind. Genau wie wir lernen, dass wir uns ein Video angucken oder vielleicht sagen, oh, ich will mein Bart selber fließen, also gucke ich mir mal 20 Videos von Profis an und hole mir die ganzen Tipps ab, was man beachten muss, wenn man ein Bart neu fließt, mit den richtigen Fugen und mit allem. Mittlerweile lernen Roboter über das Video von YouTube gucken. Und davon gucken sie sich dann alle an und haben hinterher die Möglichkeit, das zu übersetzen.
Und die gucken sie ja nicht mehr, die lesen wahrscheinlich einfach den Code aus und dann ist das Video für die betrachtet. Weil es gibt ja auch diese Download-Generatoren, wo ich mir ein Video in ein MP3 umwandeln kann. Und es geht innerhalb von 5 Minuten. Und dann kriegen die Robos das ja höchstwahrscheinlich auch hin, diese Videos in 5 Minuten zu gucken.
Genau, gucken Videos anders. Aber letztendlich ist dieses Lernen, was bislang über Worte ging, also wir haben ja diese Large Language Models, kennt man ChatGPT, die haben einfach das gelernt, was Menschen bislang aufgeschrieben haben. Die nächste Stufe, die im Moment gerade kommt, ist das Lernen über Beobachten. Also das heißt, man guckt einfach ganz vielen Leuten zu, wie sie etwas machen und sagt, gib mal her, ich kann das auch. Geht bei selbstfahrenden Autos. Also Tesla macht das mit dem FSD 13. Da ist nichts mehr programmiert worden, sondern das System hat einfach Menschen beobachtet, wie sie Auto fahren, hat gesagt, oh, das kann ich auch. Und den Fehler, den er eben gemacht hat, den kann ich auch vermeiden. Und jetzt kommen wir eben in eine ganz neue Generation. Und wenn wir von Robotik sprechen, es ist nicht ganz zu sagen, ist es nächstes Jahr, übernächstes Jahr oder im Jahre 2027. Aber in den nächsten 3 Jahren werden wir, so wenn die Entwicklung ganz normal weiterläuft, also sich nicht beschleunigt, aber auch nicht verlangsamt, Maschinen haben, die tatsächlich unglaublich viele Dinge machen können, die sich selber upgraden, die selber lernen, die individualisiert lernen, die mit dem man in echter Sprache sprechen kann, so wie wir heute mit ChatGPT in echter Sprache einen Dialog führen können und vielen anderen LLMs. Und wir sind halt der Meinung, also wir beobachten das im Moment sehr, sehr genau, weil ich war jetzt gerade vor 2-3 Monaten in den USA und habe die wichtigsten Robotikhersteller besucht, die an solchen Geräten arbeiten. Und was ich dort gesehen habe, ist schon enorm. Im Moment haben sie noch keine richtige Ahnung, wie sie das in Massen herstellen wollen. Das ist auch ganz interessant, weil die sind bislang alle Prototypen, die sind handgebaut. Und die nächste Phase ist eben zum Beispiel, dass sie jetzt in Massenproduktion gehen müssen. Und man möchte eins nicht, man möchte nicht irgendwie 10.000 Roboter herstellen, die dann nach 2 Monaten alle wieder zurückgerufen werden müssen, weil irgendwie ein Gelenk, eine Verbindung, ein Stellmotor überhitzt oder irgendetwas. Und im Moment, um es mal so zu sagen, ein bisschen sauer auch auf die deutschen Industriebetriebe, wo ich im Moment sage, kommt, geht in die Robotik rein, lasst es mal rüberfliegen und die angucken und ihr werdet garantiert 100 Dinge sehen, die ihr machen könnt und wo die Leute sagen, oh ja, gerne, bitte, vielen Dank, ihr seid Meister in der Präzision und in der Präzisionsfertigung und könnt alle Dinge so toll. Ja, und das machen im Moment ganz, ganz wenige. Wir haben in Deutschland gerade mal ein richtiges Robotikunternehmen, was kognitive Robotik macht. Eins. In Amerika kenne ich 300.
Ja, erschreckend und interessant zugleich. Du hast dich aber trotzdem sehr charmant und sehr eloquent um eine Antwort auf meine eigentliche Frage gedrückt und mir noch nicht gesagt, wann kriege ich von meinem persönlichen 20.000 Euro Robo meine Ex-Benedict und ans Bett gebracht, morgens oder zu einer Zeit, wo ich es gerne haben will, und dazu auch noch die Bude sauber gemacht.
Um mal vorsichtig zu prognostizieren, würde ich sagen 2027. Wir haben uns jetzt gerade so ein Unitree bestellt bei Future Matters. Einfach, weil wir sagen, wir können ja nicht immer nur das darauf basieren, was wir im Internet sehen oder was in der Zeitung steht, sondern wir wollen es selber ausprobieren. Wir wissen, dass es da natürlich mit der Feinmechanik und mit der ganzen, also du musst das, was du siehst, nicht, musst du ja übertragen in so einem dreidimensionalen Raum zum Greifen, und dann musst du auch sehen, wie stark fasst du was an und wie doll darfst du in der Pfanne mit dem Holzschaber oder mit dem Metallschaber kratzen und solche Sachen. Das sind alles so nachher die Feinheiten, die so ein Feintuning machen, aber die reine Mechanik ist geklärt, die reine Steuerung oder die kognitiven Elemente, dass also genügend Sensorik da ist und die Computerleistung in einem KI-Modell, einem Roboter die Möglichkeit zu geben, sich in Räumen, wo auch andere Menschen sind, zu orientieren und Dinge zu lernen, die ist jetzt gegeben. Und jetzt ist es eben eine Frage, dauert es noch 50, 100 oder 150 Wochen, bis wir da tatsächlich kommerzielle Produkte haben. Und die ersten werden teuer sein. Ist immer so mit neuer Technologie, und dann werden viele Leute reingehen und dann haben wir Skaleneffekte und Lernkurven.
Okay. So, und die Antwort habe ich so nicht erwartet. Also 2027 ist schon, das ist ja wirklich knapp um die Ecke. Und das heißt im Grunde genommen nichts anderes, als dass zum 10. Geburtstag von Echtgeld TV es möglich sein wird, ein Roboter mit einer größeren Torte, er hat ja genug Gleichgewichtssensorik, in den Raum kommen zu lassen, wenn die Tür breit genug ist, und dann in entsprechende Stücke zu zerteilen, entsprechend der Anzahl von Personen, die da ist, weil er auch in der Lage ist, dieses Ding größenmäßig, personenmäßig zu erfassen. Und dann kann ich auch sagen, gib bitte 150 Stücke aus dieser Torte heraus, und dann geht das alles. Und das geht in 3 Jahren. Und das geht dann eben auch, und jetzt kommen wir ja wieder zurück, zur Aktie, deren Kursverlauf wir hier sehen, die eben auch bei den Zahlen sehr, sehr günstig ist, und wo das, was du da gerade gesagt hast, noch nicht ansatzweise irgendwo drin ist. Hyundai macht im Moment, also im Moment heißt 23, 24, irgendwie um die 115 Milliarden Euro, ganz wichtig, sind Euro-Werte, 115 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr. Und im Moment ist die Prognose, bis 2026 werden es wohl 125 Milliarden werden. Ich habe gerade, als Lars gesprochen hat, mal in der Tat ganz kurz bei ChatGPT nachgefragt, wie groß eigentlich dieser Automobilmarkt ist. Das heißt, wie viele PKWs, die Personenkraftwagen, im Jahr 2023 neu zugelassen wurden. Das waren 75 Millionen. Ich habe die Quelle nicht verifiziert, ganz wichtig. Ich habe aber auch gefragt, was für ein Volumen in Geld ist das eigentlich? Und da wurde dann gesagt, 2,15 Billionen Euro, die dafür ausgegeben wurden. Jetzt sagt Lars, dass in 10 Jahren dieser Markt vom Robotikmarkt um den Faktor 3 übertroffen wird. Und im Jahr 2027 solche Roboter schon einsetzbar sind. Und wir haben hier ein Unternehmen, was mit einem KGV irgendwo um die 5 bewertet ist, mit einer Dividendenrendite von 10% agiert, also richtig Potenzial auch hat, wenn es nochmal investitionstechnisch zur Sache gehen soll, Geld nachzulegen. Und ich bin extrem gespannt, wie nach dieser langen Vorrede, die wir jetzt beide bei der Aktie hatten, euer Urteil ausfällt, zu diesem Titel. Bei mir ist es relativ einfach. Die will ich natürlich auch hier mit Lars zusammen weiter verfolgen. Der Kurs ist im Moment so um die 50. Ich werde jetzt die Order in der Tat auch so machen, dass ich sie zu 50 einkaufe. Denke, dass das irgendwie vielleicht heute, vielleicht morgen dann irgendwie klappt. Ansonsten würde ich es im Nachgang zur Sendung auf jeden Fall noch so reinlegen, dass es klappt. Also auch die Echtgeld-TV-Zuschauer, die von euch ein bisschen regelmäßig dabei sind, die wissen, das sind jetzt 2.000 Euro, das ist also der doppelte Betrag, den ich normalerweise hier investiere. Sage aber auch dazu, dass es nicht nur hier der doppelte Betrag ist, sondern eben auch bei mir im Portfolio höchstwahrscheinlich mit Start 2025 mit ungefähr 2% gewichtet sein wird. Das muss noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, weil vielleicht gibt die Aktie noch mal ein bisschen nach, aber das ist so die sehr überzeugte Anfangsposition bei diesem Titel. Gibt's von deiner Seite aus noch was, Lars, was du bei Hyundai gerne aus deiner Perspektive ergänzen wollen würdest, oder machen wir weiter?
Nee, nur ein Satz eigentlich noch. Hyundai ist der einzige Robotikhersteller, also auf absehbare Zeit, der auch eigene Produktion und Development, also Präzisionsmaschinen hat. Denn die meisten sind Startups, die keine Produktionserfahrung haben. Und das rächt sich in der Regel ganz bitter, weil diese Anläufe von Produktion, gerade von komplexen Maschinen, die sind sauschwer. Und da ist Hyundai wunderbar aufgestellt.
So, that being said, kommen wir jetzt zum zweiten Unternehmen. Wir gehen weg vom, ja, wir gehen gar nicht voll weg vom Automobil, weil auch da geht's um das Thema, über das wir uns jetzt unterhalten wollen. Auch da geht es um Daten. Auch da geht es um Datenmassen, die in irgendeiner Form, und das hat man jetzt bei Hyundai gar nicht mehr mit drin. Auch da geht's um Informationen, die dann irgendwie auch ausgewertet werden müssen, wenn wir über autonomes Fahren reden müssen. Haben wir jetzt noch nicht behandelt. Holen wir nach. Wir haben Let's Future noch ein paar Formate in 2025 vor uns. Wir sind jetzt aber bei Palantir angekommen. Palantir ist nicht so ganz preiswert bewertet, hat nicht so ein ganz günstiges KGV. Das liegt nicht bei 4, das liegt eher bei 400. Aber man muss eben auch sagen, das Unternehmen macht seit 21 Gewinne, ist auch seit 23 Cashflow. Mäßig oder zumindest, also Cashflow-mäßig positiv sind sie schon länger, aber auch beim EBITDA, also bei allen wirtschaftlichen Kennzahlen sind sie laut Guru-Fokus dann eben seit 2023 im positiven Bereich. Ist vor dem Hintergrund schon mal beeindruckend. Und beeindruckend ist eben auch, was die Aktie in den letzten Wochen für eine Performance an den Tag gelegt hat, wo sie von Kursniveaus, an die ihr euch auch noch erinnert, von etwa 10 Euro, die wir hier auch schon mal bei einer Besprechung hatten, zugelegt hat, dann eben in den Bereich, in den 10er-Bereich, in den niedrigen 20er-Bereich dann wieder zurückgefallen ist. Aber wenn wir uns jetzt mal die letzten 12 Monate angucken, dann ist die Aktie eben von unter 20 Euro, also hier so im Dezember des letzten Jahres um die 15, erstmal auf die 20 gegangen, um jetzt mittlerweile bei knapp 70 Euro angekommen zu sein. In Dollar sind es dann 72,51 $. Und von mir ist natürlich klar, was jetzt kommt. Also das Ding ist mir massiv zu teuer, würde ich im Moment mir nicht vorstellen können zu kaufen. Aber genau deswegen ist Lars ja auch hier, um mir, aber auch euch zu erklären, was für Chancen in diesem Unternehmen liegen, auf uns warten, die man ja ganz oft auch Blackbox-mäßig bei Palantir nicht versteht, weil man eben nicht so genau weiß, was die da eigentlich alles machen, womit die im Moment eben gerade ihre für 2024 geprognostizierten 2,8 Milliarden Dollar an Umsatz abliefern. Und wie es dann eigentlich bis 2026 4,2 Milliarden Dollar Umsatz werden sollen. Was sich mir eben null erschließt, ist, auch wenn ich mir ein gewisses exponentielles Wachstum ja vorstellen kann, wie ich eine Bewertung rechtfertigen soll, die im Moment auf eine Marktkapitalisierung von 165 Milliarden US-Dollar sich beläuft, womit ich also kein Ist-Kurs-Umsatzverhältnis von auch nicht 4, sondern jetzt eben, wir sind wieder bei der 4, wir sind jetzt bei einer 40 dann in irgendeiner Form habe, und ein Kursgewinnverhältnis dann für 26 prognostiziert, was auf Basis eines Kurses von 72,51 oder 72,50 US-Dollar eben auch im Bereich von ungefähr, was ist es dann, ja, 100, 145 liegt. Also, was soll ich mit dieser abstrusen Bewertung anfangen und wo sind auch Wachstumschancen drin, die in diesen Analystenschätzungen und so weiter noch nicht enthalten sind, dass du diese Aktie als eine von dreien möglichen auch weiteren Highflyern ausgewählt hast, auch wenn dir selber die hohe Bewertung klar ist. Ich bin gespannt.
Genau. Ja, also natürlich ist es immer, wenn man noch nicht drin ist, traurig zu sehen, dass man nicht vor 3 Monaten dort eingestiegen ist. Hinterher weiß man immer alles besser. Aber der Wachstumspfad von Palantir ist meiner Meinung nach noch nicht gebrochen. Ich will vielleicht ein bisschen erklären, weil einige werden negative Assoziationen zu dieser Firma haben, weil sie war lange Zeit, also einer der frühen Investoren war Peter Thiel. Sie hatten sehr starke Verbindungen mit der NSA, mit dem Defense Department der USA und haben eher ihre ersten Gehversuche eigentlich damit gemacht, Datenbanken von Polizei und von Sicherheitsbehörden so miteinander zu verschränken, dass man Personenprofile machen konnte und die den Strafverfolgungsbehörden einfach geholfen haben, wesentlich effizienter zu arbeiten. Und damit hatte das in Deutschland einfach immer sehr, sehr starken langen Faden Nachgeschmack, so nach dem Motto, da können wir gar nicht reingehen, weil das ist eigentlich eine Technologie, die ist eine Datenkrake und wird vielleicht von falschen Mächten genommen. Allerdings ist das nur die halbe Wahrheit, denn in den letzten 2 Jahren hat Palantir etwas herausgebracht, was ich mal ganz einfach bezeichnen würde und wirklich frei übersetzt, das ist meine Interpretation, die bauen ein Betriebssystem für Unternehmen. Und das ist wesentlich mehr, als wenn man jetzt ein Microsoft-System hat oder bei Oracle oder bei SAP im Unternehmen verschiedene Datenbanken betreibt, die Datenbestände halten können, vielleicht auch ein Cockpit bauen, womit Managerinnen und Manager da irgendwelche Daten abfragen können. Palantir ist so das erste Unternehmen, das künstliche Intelligenz und den Wert von Daten in Unternehmen individuell erkennen kann, Verbindungen und Muster erkennen kann, die dem Unternehmen dabei helfen, bislang überhaupt nicht gesehene Verbindung zu nutzen, zu wissen, was sie wissen und daraus ein individuelles Betriebssystem für eine Unternehmung zu bauen. Und das Ganze in einem, und das ist von ihrer Herkunft her ebenso toll, in einem gesicherten Rahmen. Das heißt also, du stülpst nicht ein KI-System von irgendeinem Fremdanbieter über deine Firma und sagst, guck mal alle unsere Festplatten durch und finde raus, wie unsere Firma funktioniert, wo unser USP liegt, wo wir Effizienzpotenziale heben können, wo wir bestehende Kunden anders bedienen können, wo wir optimieren können in der Supply Chain, sondern in einem geschlossenen System, das Unternehmen dabei hilft, auf einmal ganz andere Effizienzen zu heben. Richtig große Hebel. Und in meiner Vorstellung, und das ist nur auf der Basis von dem, was ich jetzt die letzten, ich habe mich vielleicht jetzt 4 Monate mit dem Unternehmen etwas genauer beschäftigt, sagen können, die haben das Potenzial, solche Systeme, die im Moment von SAP, Oracle oder Microsoft angeboten werden, die unternehmensintern arbeiten, zu ersetzen und eine Unternehmung so transparent und produktiv zu machen, dass sie die erste wirkliche KI-Hülle oder die Foundation sind für Unternehmen. Und natürlich ist diese Marktkapitalisierung enorm hoch jetzt schon. Aber wenn du dir das mal vergleichst mit dem, was SAP oder Oracle oder Microsoft tatsächlich im Moment so an Sachen haben, ich traue dem Unternehmen, aber wie gesagt, das ist im Moment meine Interpretation zu, eine ganz neue Generation von Unternehmenssoftware in den Markt zu bringen, wo wir in 5 Jahren sagen können, das hat eigentlich, ja, die, also viele Unternehmen haben das als DNA.
Mhm. Mhm. Aber ich meine, in welche Bereich, also um bewertungsmäßig in irgendeiner Form da eine Relevanz haben, müssen die ja, also bei mir ja quasi irgendwie so in einen Bereich reinkommen, ab dem es dann auch wieder in eine Wachstumsschwächung, weil das Unternehmen wächst ja nicht permanent irgendwie mit die wachsen ja im Moment gewinnmäßig nicht mal stark. Das muss man ja auch mal einfach ganz nüchtern feststellen. Also ich meine, wenn ich eine Gewinnentwicklung prognostiziert im Moment sehe von 38 Cent auf 47 Cent auf 57 Cent, dann reden wir hier über 20-25%. Jetzt sagst du, möglicherweise ist es bei einer solchen Geschichte eben auch mal so, dass da für ein, zwei, drei Jahre nicht 30, sondern 200% beispielsweise steht bei einem gewissen Wachstum. So ein Zwischensprint in bestimmten Bereichen hat ja Nvidia auch an den Tag gelegt. Und das ist ja im Grunde genommen das Szenario, was du hier so ein bisschen in den Raum stellst, dass das eben auch passieren kann, dass es ein komplett neues Betriebssystem eben gibt, was übergestülpt werden kann. Und das sage ich eben auch als jemand, der auch mit dem Management von Datenmassen ja immer mal wieder Probleme hat, was ja interessant klingt. Aber das ist im Grunde genommen das. Also da geht's um nichts, was gerade in den Analystenschätzungen drin ist, sondern es geht im Grunde genommen um das Szenario, dass die da etwas komplett Neues und zwar dann auch x-fach Besseres nicht nur auf die Wiese stellen, sondern in irgendeiner Form auch schon fast in petto haben und jetzt langsam anfangen auszurollen.
Ja, ich meine, das ist so eine Aktie. Ich habe das gesamte Spektrum bei mir im Fokus oder in meinem Interessenspektrum. Ich bin jetzt nicht ein Anleger, der sagt, ich nehme nur Blue Chips oder sichere, vermeintlich sichere Aktien, sondern ich habe eben auch so einen gewissen Gen da drin, dass ich sage, ich würde gerne die Gewinner der Zukunft möglichst früh identifizieren. Und ja, aus dem jetzigen Snapshot ist es schon enorm doll. Aber wenn du jetzt mal nimm eine Nvidia-Aktie, da weiß ich noch, da war ich 2016 auf der CES in Las Vegas, Consumer Electronics Show, und ich habe das erste Mal gesehen, was Nvidia wirklich kann, nämlich eben nicht nur Grafikkarten für Gaming-Computer bauen, sondern auf einmal die Hardware für jedes selbstfahrende Auto der Welt zu entwickeln und neben den ganzen Themen, den GPU besser kann als ein CPU. Und damals war Nvidia splitbereinigt, weiß ich nicht, vielleicht $3 oder $4. Ich weiß nicht, ich hab gekauft damals für irgendwie 16 oder 18 oder irgendwie sowas. Aber da waren noch zwei Splits dazwischen. Und da war das auch so, dass man, ich hab dann viel zu früh verkauft, weil ich dachte, oh, da hat die sich verdoppelt innerhalb von irgendwie 4 Monaten. Ich dachte, bloß weg damit, ne? Aber hättest du es gehalten, dann wäre das immer eine andere Kiste gewesen. Und Nvidia ist im Moment das wertvollste, also eins der wertvollsten Unternehmen, doppelt so viel wert wie alle DAX 40 Unternehmen zusammen. Ich halte Palantir, aber wirklich, wie gesagt, keine Anlageempfehlung, sondern einfach nur meine persönliche Meinung. Wir werden irgendwann darauf zurückblicken und sagen, selbst bei $68 wäre das auch ein guter Kauf gewesen. Aber anderes Risikoprofil ist garantiert, ist ein exponentielles Thema. Und der Konservative würde hier sagen, guck, wir kaufen jetzt, wir warten, bis ein Setback kommt. Ich meine, im Moment diese Rallye der letzten 8 Wochen, die war ja verrückt. Aber ich würde zum Beispiel sagen, wenn das Ding wieder zurückfällt auf 50 oder 45 oder sowas, da würde ich sagen, aber dann eben eine langfristige Perspektive reintun.
Ja, und das ist schön. Jetzt können wir an der Stelle können wir mal richtig schön auch unseren Sponsor da hervorheben, weil wir können ja hier alles machen. Also ich werde jetzt nicht eine Aktie davon kaufen, weil ich möchte ja auch meine Prime Plus Mitgliedschaft entsprechend nutzen, und ich weiß ja, dass ich für 250 Euro kaufen kann und dann kostet es mich keine Gebühren, auch nicht den einen kleinen Euro. Und natürlich sage ich auch da, ja, bei diesem kleinen einen Euro bin ich dann geizig und ich nehme das jetzt mal hin. Aber ich kaufe auf keinen, das geht gar nicht. Also ich muss ich muss die kleinstmögliche Zahl hier kaufen und sage, dann habe ich das als Erinnerungsposten auch an diese Sendung und auch für spätere Nachkäufe einfach mal als erste Position hier drin und kaufe ganz deutlich entgegen meiner eigenen Überzeugung jetzt mal hier diese 4 Titel rein. Und zwar also auch ein bisschen mit der Maßgabe, weil mit Blickrichtung 5 Jahre, 10 Jahre in die Zukunft eine Aussage in dem Raum steht, das könnten dann günstige Kurse gewesen sein. Und so ist die Motivation hier beim Kauf. Also da ganz deutliche Vorsicht. Und jetzt sind wir auch bei 7+3. Das erste Mal an einem Punkt, wo ich sage, wir haben hier versprochen, diese Sendung dauert zielgerichtet maximal 73 Minuten. Wir wissen ehrlicherweise gar nicht, ob wir das einhalten, weil wir so ein paar Aufzeichnungspannen auf dem Weg bis hierher hatten. Aber ich mache jetzt Folgendes. Wir, Lars und ich, wir machen sofort weiter, aber wir machen jetzt hier den Cut bei dieser Auftaktsendung von Let's Talk Future und machen aber sofort weiter. Und ihr seht die dritte Aktie, die wir hier besprechen, und dann eben auch noch einen kleinen Ausflug in ein Thema, für das wir dann eben noch ein bisschen Zeit haben, im zweiten Teil von Let's Talk Future mit Lars Thomsen. Ich sag, wie üblich, bleibt übers Wochenende schön gesund, bleibt mit dabei, bleibt investiert. Und Lars hat eine ganz eigene Abschiedsformulierung, mit der er euch jetzt aus der Sendung hier raushaut.
Ja, wir sehen uns in der Zukunft.